Herzlich willkommen zu den Bahnhelden. Hallo, hallo Dennis.
Hallo.
Grüße nach Berlin und hallo nach da draußen zur letzten Folge des Jahres bei den Bahnhelden. Wir sind ganz entspannt vorweihnachtlich mit gemütlichem Tee und schauen zurück auf das, was das Jahr uns gebracht hat oder nicht gebracht hat auf den Schienen, überwiegend der Deutschen Bahn, würde ich sagen. Ja, wie war es denn eigentlich? Wo fangen wir an? Wir fangen im Januar an, ne?
Ja, wir fangen in der Tat im Januar an. Da war das Jahr, es fing so an, wie das letzte Jahr aufhörte, so ein bisschen wild, aber es gab noch Corona-Maßnahmen und ganz viel Diskussion um das Deutschland-Ticket. Ich weiß nicht, ob dich da noch erinnerst.
Es fühlt sich überraschend weit her oder lang her an, finde ich, beziehungsweise teilweise auch nicht, aber wir kommen später dazu, dass Diskussionen sich wiederholen, aber das war ein so volles Jahr, dass ich mich daran nur dunkel erinnere, dass das war das Problem. Da auch die Finanzierung schon, ne? Wann, wie, wo, wer bezahlt und dann der Preis war das Thema, ne? Und dann ging das irgendwann, gab es die Einigung, dass es zum 1. Mai startet. Aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
Das 9-Euro-Ticket ist letztes Jahr im Sommer gewesen und seitdem gab es die Diskussion, ja, das ist eigentlich ganz geil, das hätten wir gerne wieder. Und dann wurde diskutiert, dann gab es die Einigung, dass es kommt, das 49-Euro-Ticket. Oder wie es dann später hieß, das Deutschland-Ticket, warum man sich ja nicht auf den Preis festlegen, weil es ja nur der Einführungspreis ist. Das ist ja die Diskussion, die wir jetzt in diesen Tagen ja führen, ob das 49-Euro-Ticket auch noch 49 Euro kosten wird nächstes Jahr. Aber nichtsdestotrotz war es dann beschlossen, aber es dauerte halt. Jeder musste sein, jedes Grüppchen musste werkeln. Und aus dem 1. Januar Startdatum wurde dann erst der 1. Mai als Startdatum des Deutschlandtickets.
Ja, und dann waren ja auch noch Dinge kaputt im Januar oder auch im Winter, ne? Die Gastro hat versagt.
Tatsächlich war mein Eindruck der Corona-Ausläufe noch. Wir waren alle kollektiv noch krank.
Ja.
Im Januar haben wir noch Masken getragen im Fernverkehr. Ich erinnere mich.
Das ist auch echt.
Ja, es ist nicht weit her.
So, fühlt sich an wie 3 Jahre her für mich.
So.
Für dich wahrscheinlich auch, ja. Genau.
Und entsprechend habe ich gerade im Anfang des Jahres sehr viel wehklagen und hast auch sehr gemerkt, das ein oder andere Bordrestaurant war entweder geschlossen oder halt nur mit einer Person besetzt, massiv eingeschränkt, die Lieferlogistik war irgendwie kaputt und es war ganz wild. Mittlerweile ist es ziemlich gut wieder geworden. Das muss man auch wieder in der positiv zugute halten, dass es besser geworden ist. Aber so die ersten paar Monate war das Wehklagen in meinem Umfeld und auch mein Wehklagen, dass ich doch ab und zu doch gerne mal was da gesnackt hätte, das nicht erfüllt werden konnte, war ganz krass. Also man hat wirklich gemerkt, das Land noch aus diesem Corona-Loch, aus diesem, okay, wir gewöhnen uns jetzt dran, wir geben die letzten Regeln auf und sagen, okay, jetzt müssen wir damit leben, aber wir sind alle trotzdem noch am Schnupfen und Husten und überhaupt.
Ja, so wie jetzt wieder, ne?
Genau.
Ich weiß nur, dass es so wild war, weil es, glaube ich, in allen Ländern um uns herum schon die Maskenpflicht gefallen war. Ich bin ja unterwegs gewesen Spanien war noch dran, aber Frankreich war schon nicht mehr. In Niederlanden war ich Weihnachten unterwegs und Silvester war nicht mehr. Das war schon super komisch und auch dann im dicht gepackten IC bin ich, glaube ich, gefahren über die Weihnachtszeit und dann ging die Maske an der Grenze wieder hoch. Ne? Das war schon eine wilde Zeit.
Ja, gerade Diskussion an der Grenze. Ich erinnere mich also, dass so Züge, wo es dann plötzlich hieß, ja, wir erreichen jetzt Deutschland, beachten Sie die FFP2-Maskenpflicht. Und es war ganz großes Grummeln. Also ich bin, glaube ich, im Januar oder so nach Polen gefahren mit dem Eurocity. Und da wurde schon auf dem deutschen Streckenabschnitt, wurde das schon nicht mehr genau genommen. Was war ja nur eine Stunde bis zur Grenze. Es war die Aufhebung war mehr oder weniger das Vollziehen der Realitäten als eine vorausschauende Maßnahme. Ja, das war so der Januar und Februar. Im Februar gab es aber auch eine leider schreckliche Nachricht. In Griechenland gab es einen der schwereren Unglücke dieses Jahr, wo ein Intercity mit einem Güterzug frontal Zusammenstoß zwischen Thessaloniki und Athen Und das braucht, also viel muss man jetzt dazu hier nicht erzählen, aber das ist eine der Hauptverkehrsachsen in Griechenland. Die griechische Bahn ist gerade so ein bisschen dann wieder nach der Staatskrise wieder am Aufblühen. Eine Strecke, die ultra beliebt ist bei jungen Menschen. Es sind sehr viele junge Menschen dabei gestorben. Und es ist wieder die übliche Mischung zwischen Korruption und Versagen. Und es ist sehr, ja, sehr schlimm. Mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Strecke soweit wieder eröffnet. Und man kann wieder fahren. Nichtsdestotrotz ist das wirklich ein herber Rückschlag da für die Eisenbahn in Griechenland. Ja.
Ja, und ich finde es auch so schlimm, weil das wohl, ich muss doch ein bisschen an Spanien denken, wo auch, glaube ich, das gleiche Problem war, nämlich dass die Zugbeeinflussung ECTS noch nicht wie vorgesehen eingebaut war oder freigegeben war. Die wurde 2014 beauftragt und hätte 2016 bereits fertiggestellt sein sollen. Und ich meine, 2023 war das System auch noch nicht mit Betrieb. Der Zugverkehr wurde noch mit Funktechnik ausgeführt und also auf Zuruf geführt. Und das ärgert mich halt richtig, weil die Technik ist halt da und sie ist auch nicht per se wahnsinnig teuer. Und deswegen musste ich ein bisschen denken an den Zugfunk in Spanien, ich glaube in Galizien, wo das so ähnlich war, dass man da auch moderne Technik hätte einbauen wollen, es einfach noch nicht gemacht hat. Und dass da Menschen sterben müssen, weil Korruption und Schlamperei die verfügbare Technik einfach noch nicht in place bringt. Schade. Nee, schlimm. Schade ist das falsche Wort.
Ja. In anderen positiven Nachrichten, die der Februar noch brachte, war, dass der Nachtzug zwischen Hamburg und Stockholm, der schwedischen Staatsbahn, gab ja schon den privaten Nachtzug, dass der gestartet ist. Ich habe den dann auch später genutzt in meiner Interrail-Reise.
Ach ja, okay.
Und kann man total machen. Also war preislich vollkommen okay für den Aufschlag. Nichtsdestotrotz, wie alle Nachtzüge dieses Jahr und Diskussionen, Kommunikationsprobleme am Bahnsteig, die Verfügbarkeit. Also wenn das Ding ausfällt, dann war die Kommunikation eher mehr schlecht als recht. Falsche Zugansagen. Dieser Zug hatte auch ganz viele Pannen mitgebracht und hat nochmal aufgezeigt, was noch quasi, es eigentlich nur einfach reicht, einfach einen Nachtzug in Betrieb zu bringen, sondern auch drumherum muss noch eine Menge passieren. Also es ist halt, reicht halt im Zweifel vielleicht nicht einfach einen Nachtzug fahren zu lassen, sondern vielleicht braucht es sowas wie das, was wir in der letzten Folge hatten mit dem Caledonian Sleeper, wo es was wie Lounges gibt, wo es auch eine Kommunikationsstruktur gibt. Weil vor ein paar Tagen Tweet gesehen wieder, dass in Hamburg der Zug zwar fährt, aber der nicht am Bahnsteig ausgeschildert ist und auch nicht auf der Abfahrtstafel. Der ist da, der kommt auch. Nur der steht dann halt nirgends. Man muss halt wildes Gleiseraten spielen. Und das ist halt so ein bisschen, denke ich mir so, alles unnötig. Dass da könnte deutlich mehr passieren. Dasselbe jetzt auch mit dem neuen Nightjet, mit der ÖBB, dass der quasi eine Nacht gefahren ist und nach zwei Tage später ausgefallen ist. Und wo Leute dann halt gesagt haben, ja, okay, du hast zwar jetzt hier ein Schlafabteil gebucht, aber es fährt jetzt einfach nichts und das ist ein bisschen dein Problem, wie du weiterkommst.
Wow, okay.
Das muss alles noch besser werden. Es reicht halt tatsächlich nicht, einfach nur Wagenmaterial oder Rollmaterial loszuschicken, sondern eine gute Nachtzug-Experience beginnt einfach auch mit der Kommunikation vorher, währenddessen und danach. Und wenn was schief geht, das passiert halt. Also es ist nicht, also ich kann es verstehen, dass es nicht möglich ist, gerade einfach so Rollmaterial rumstehen zu lassen, weil es fährt, was fährt, gerade in Sachen Nachtzügen. Und wenn sie könnten, würden sie mehr fahren lassen. Also man kann nicht einfach so einen Standby-Zug irgendwo stehen haben. Aber nichtsdestotrotz muss man dann schaffen, okay, frühzeitig bekannt geben, im Zweifel Hotels organisieren, im Zweifel auch Flüge organisieren, weil die Leute verlassen sich drauf, dass sie am nächsten Morgen an ihrem Ziel sind.
Ja, ja.
Und dann muss man im Zweifel in den sauren Apfel beißen, muss man sagen, okay, hier ist dein Hotelticket, dein Hotel Reservierung, also dein Schlafplatz für heute Nacht und morgen früh, hier der Flug, es tut mir leid, dass du jetzt mit irgendwie ein paar Stunden Verspätung ankommst, aber du kommst an. So, dieses Versprechen erfüllen Nachtzüge noch nicht in dem Umfang, wie sie sollten.
So. Es ist ein bisschen erstaunt, dass die ÖBB da auch mitspielt bei dem problematischen Kunden, verhalten, weil ich hatte das Gefühl, dass sie ein ganz gutes Image haben und sich drum kümmern. Auch geile Züge auf die Schiene gesetzt haben, aber das geht ja natürlich nicht.
Ja, es gibt tatsächlich jetzt im Rahmen des Fahrplanwechsels gab es jetzt auch eine Tabelle. Die ÖBB hat ja in Sachen Nightjets ja ihre Preise erhöht, so ein bisschen, dieses Dynamic Price Yielding eingeführt. Oh ja. Sehr viel Diskussion, ist teurer geworden, Preise haben sich wieder normalisiert oder stabilisiert, ist immer noch trotzdem teurer geworden. Ich weiß, es ist auch eine Tabelle dann mit veröffentlicht worden für die Entschädigung. Falls mal zum Beispiel ein Nachtzug fährt, man hat einen Schlafabteilplatz gebucht und es gibt aber kein Schlafabteil. Sagen wir mal so, diese Entschädigungen sind ein Witz. Insbesondere, wenn die Alternative heißt, ja, du kannst zwar, wir fahren, aber wir haben weder Liege- noch Schlafabteile. Das heißt, du kannst gerne in dem hell beleuchteten Sitzabteil mitfahren. Und dann kriegst du halt so, weiß nicht, 20% deines Ticketspreises zurück. Das ist es halt nicht. Tut mir leid, die Leute wollen, buchen halt einen Nachtzug, vor allem nicht eine Liege- oder ein Schlafabteil, ja, nicht deshalb. Nicht nur deshalb, weil sie von A nach B kommen wollen, sondern sie wollen ja schlafend von A nach B kommen. Und in einem Großraumabteil ist dieses Versprechen nicht ganz erfüllbar. Das ist der große, große Rand, dass Nachtzüge, insbesondere wenn sie so teuer werden, wie die ÖBB sich das vorstellt, einfach besser werden müssen. So.
Ja, ich meine, sie haben viele Vorbereitungen, ne? Aber es ist, wir wollen dann auch... Ja, es ist, fügt sich ein bisschen an mein Gefühl des Jahres ein, dass die Dinge so viel besser sein könnten, wenn sie nicht, ja, wenn wir uns nicht so viel verbauen würden.
Es ist wie immer eine Sache der Kooperation. Und es kann ja auch besser werden. Wir haben jetzt, dieses Jahr war schon wieder ein, wenn 2022 ein Jahr der Nachtzüge war, war auch definitiv 2023 ein Jahr der Nachtzüge. Ja. Neue Verbindungen, es wird besser, es kommt voran. Gleichzeitig clasht es mit den Realitäten. Wagenmaterial ist nicht ausreichend da, es ist nicht zuverlässig genug, es ist noch zu teuer, es ist ein exklusives Reisen, so viel muss man schon sagen. Und es ist noch nicht da, wo es vielleicht sein sollte, wo wir uns als Gesellschaft das auch wünschen, wo es sein sollte, damit es eine sinnvolle Alternative für viele ist gegenüber dem Fliegen. Da sind wir noch nicht.
Es gibt aber auch keine Strecken mit Konkurrenz, oder? Oder gibt es das irgendwo? Weil dann letztlich sind es halt Monopolisten und sie können machen, was sie wollen, selbst wenn das Angebot theoretisch gut ist.
Naja, stimmt ja nicht ganz. Also zwischen Stockholm und Hamburg fahren ja zwei Anbieter. Du hast ja zwischen Berlin und Amsterdam, hast du mit dem European Sleeper auch einen privaten Anbieter jetzt, einen zusätzlichen. Es gibt ja auch schon in den Nachtzugbereich ein paar Anbieter. Aber so einen richtigen Wettbewerb gibt es einfach nicht, kann es auch nicht geben, weil du merkst es jetzt schon, in Deutschland ist, also, oder in Europa ist generell Wettbewerb, wenn dann nur auf den Prestige-Strecken, wo man Geld verdienen könnte, das ist ja auch noch ein Anführungszeichen, wir sind ja auch schon anknüpfend an die letzte Folge, der Airo in Spanien, ob der denn jetzt mal Geld verdient, in den Sternen, die noch sind die teuren Züge, müssen abbezahlt werden. Entsprechend, ja, ist das alles so ein bisschen im Fluss und es fehlt so ein bisschen auch einfach die politische Idee dahinter. Ja, Nachtzüge sind schön und gut und die Staatsbahnen tun so ein bisschen was, aber der große Plan und im Zweifel auch dann das große Geld, um massiv in Rollenmaterial zu investieren, das im Zweifel man nicht nur einen Nachtzug zwischen, weiß nicht, Hamburg und Wien lossteckt, sondern vielleicht zwei in derselben Nacht mit irgendwie einer Stunde Differenz oder zwei und so ein bisschen Puffer sich auch aufbaut und mit mehr Wagen und mit besseren Wagen, die mehr Schlafplätze vorsehen, die andere Schlafplätze vorsehen, also diese Mini-Cabins des neuen Nightjets sind ja eine Reaktion darauf, dass Liegeabteile, vor allem Sechser-Liegeabteile, ja nicht so beliebt sind. Da muss noch ein bisschen mehr, also die Reisebedürfnisse haben sich auch verändert zwischen dem, wo Nachtzüge in Deutschland aufgehört haben und wo sie jetzt wieder sind. So.
Ja, wir bleiben weiter optimistisch, was Nachtzüge angeht und warten noch ein bisschen. Ja, im März hat sich dann eigentlich das angekündigt, was in diesem Jahr so ein bisschen auch ein durchgängiges Thema war. Wir hatten nämlich Streik oder Streikankündigung von der EVG. Und am 27. März ging es dann auch schon los mit dem ersten Warnstreik. Da stand einfach mal alles still, weil EVG heißt ja auch in diesem Fall nicht nur Züge, sondern drum und dran.
Ja, ich erinnere mich ganz gut, genau. Die Fahrdienstleiter haben auch gestreikt, die EVG ist ja sehr stark in der Infrastruktur, entsprechend fuhr ja der auch dann bei vielen privaten Zuganbietern, gerade im Regionalverkehr, relativ wenig. Es geht im April weiter und im Mai sollte es dann auch zu einem 50-Stunden-Streik kommen, der dann tatsächlich mehr oder weniger vor dem Amtsgericht, sorry, vor dem Arbeitsgericht Frankfurt dann, was heißt, verboten wurde. Man hat sich auf jeden Fall darauf geeinigt, dass die Deutsche Bahn eine Kernforderung erfüllt, und zwar ist der bahninterne Mindestlohn, der erfüllt wird für alle Berufsbereiche. Und hat dann EVG gesagt, ja, dann können wir jetzt an der Stelle mal diesen Warnstreik absagen. Es ist jetzt auch das erste Mal so in den letzten paar Jahren, an denen ich mich an Warnstreiks erinnere oder auch unter denen ich, die ich de facto dann mitgemacht habe als Fahrgast, dass so ein Warnstreik mehr oder weniger einen Tag vorher abgesagt wurde. Mhm. Und es war trotzdem am nächsten Tag ein bisschen chaotisch, weil alle Vorkehrungen für den Warnstreik liefen schon, Pläne, Dienstpläne wurden umgestellt, Notfallfahrpläne waren schon in Kraft gesetzt. Und ja, dann hieß es so, ging es dann wieder ganz gut weiter. Und im Juni konnten sich dann doch beide nach einer Schlichtung einigen und es gibt auf jeden Fall mehr Geld, so eine Inflationsausgleichsprämie plus Lohnsteigerung, und zumindest auf der EVG-Seite sind wir jetzt erstmal sicher. Aber es gibt ja noch DGDL, aber das ist quasi ein Spoiler für den November.
Ja, das war es dann schon vom März und dem Drum und Dran. Und du warst unterwegs im April.
Ja.
Ich übrigens auch. Wir waren alle unterwegs. Es kam die Sonne raus und es war Zeit für Zugfahrten.
Ja, in 2020 ist Interrail 50 Jahre alt geworden und entsprechend gab es 50% auf die Interrail-Pässe. Und wie so viele habe ich mir den gekauft und dann den Start ausgesessen bis zum letztmöglichen Moment. Es ging ja so weit sogar noch, dass ich eigentlich hätte schon eine Woche eher starten müssen, ich hätte 11 Monate Zeit, den Pass zu aktivieren. Ich konnte mir tatsächlich dank eines Corona-Nachweises mir noch eine Woche rausholen tatsächlich.
Okay, ich glaube, die Geschichte kann ich noch nicht.
Ich habe tatsächlich...
Das ist ja krass, okay.
Ich hatte dann geplant, okay, es werden keine 2 Monate, sondern tatsächlich nur 7 Wochen, also 8 Wochen, und muss eine Woche in den Wind schreiben, weil ich schaffe es nicht eher los. Aber ich dachte, ich frage mal an, gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu verschieben? Also habe ich auf Kulanz gefleht. Und deren Antwort war ja, warst du zufällig krank oder so? Oder nee, ich hatte in der allgemeinen Corona-Situation, konnte ich ja nicht eher los und so. Und das wurde schon mal auf der anderen Seite verstanden, ja, wenn du Corona hattest, wenn du einen Nachweis hast, dann können wir gerne verschieben. Und man so, ja, klar. Und hab dann quasi meinen amtlichen Bescheid von meiner PCR-Testung aus dem Oktober 2022 eingereicht und hab so eine Woche später starten können und hab dadurch die vollen 8 Wochen nutzen können.
Cool.
War sehr cool.
Das ist mal Service.
Am Ende war es tatsächlich auch so, viele andere haben so ein bisschen verschlafen, dass jetzt ihr Pass losgeht und haben die Aktivierung verpasst. Am Ende war auch da Interrail sehr kulant, hat ein paar Pässe, die offiziell abgelaufen waren, dann doch nochmal reaktiviert. Die Leute konnten zwar dann ein paar Tage weniger nutzen, aber zumindest war der komplette Pass nicht weg plötzlich. So kaufen und dann 11 Monate später, oh, ich muss ja verreisen jetzt noch. Kam für viele sehr, sehr, sehr überraschend. Aber ja, dann ging meine 8 Wochen Interrail los, was eine komplette Wahnsinnstour war. Ich glaube, wir haben es schon jetzt in 1-2 Folgen mal anklingen lassen. Ich würde es so nicht wieder machen. Ich habe mich so ein bisschen auf der Flucht gefühlt. Ich gucke gerade meine Zusammenfassung. Ich glaube, ich war in über 20 Ländern am Ende. Ich bin nicht nur Bahn gefahren, ich bin auch mit Fähren gefahren. Ich habe meine Abneigung gegenüber der Renfe dieses Jahr sehr, sehr, sehr kultiviert. Ist ja nicht nur auf der Interrail-Reise passiert, sie ist wirklich diese Staatsbahn gefressen habe. Und über 20.000 Zugkilometer, 10 Tage reine Fahrzeit, mit Zügen, auch mit ganz vielen anderen Verkehrsmitteln noch, Bus, Fähre, nicht geflogen zum Glück, und 24 Länder wurden es am Ende, war schon eine krasse Reise. Und
wie viele Tage war Reisezeit? Also du warst nicht die ganzen 8 Monate komplett auf Reise, glaube ich, ne?
Genau, ich hatte.
Aber ungefähr die Ratio zwischen Zugfahren und Nichtzugfahren ohne Schlafen war wie viel?
Genau, also etwas 10 Tage reine Fahrzeit. Meine Reisetage, also ich glaube, ich am Ende 6,5 Wochen war ich unterwegs. Knapp so 45, 50 Tage unterwegs. Es geht alles am Ende noch, aber ja klar, man hat trotzdem, ich bin weit gekommen am Ende. Mhm. Bin auch Nachtzug gefahren, in Italien, war in Sizilien, war in Portugal, war auf Malta mit der Fähre, war in Kroatien, das war alles, was ich geschafft habe, war quasi nach oben bis nach Oslo zu fahren, westlichste war Portugal, Porto, Lissabon. Nee, Lissabon habe ich gar nicht gesehen tatsächlich. Es war Porto. Ja. Das östlichste war tatsächlich Warschau. Und das südlichste zugtechnisch war tatsächlich Sizilien. War
sehr schön.
Ja, ganz krass. Irgendwann nochmal, vielleicht muss ich das für nächstes Jahr mir mal einplanen, so quasi ein Jahr danach und das nochmal in Realtime nochmal mit zusätzlich Fotos nacherzählen. Weil während der Reise bin ich gar nicht so viel dazu gekommen, darüber zu schreiben, sondern habe nur eher protokolliert, welche Züge ich gefahren bin. Aber ja, das war zumindest mein April. Du warst ja auch unterwegs dann spätestens im Mai.
Ja genau, ich bin ja insgesamt in diesem Jahr auch in 14 Ländern gewesen und im April bin ich gefahren. Ich war ja in Spanien mit dem Irio, mit dem AVE, AVE und dem Carsharing und Elektrobike unterwegs. Das war ja meine multimodale Tour. Und später dann auch noch im Balkan und viel mehr. Das war auch ein wunderschöner Monat, wunderschöne Reisen. Einfach meine weiteste, weiß ich nicht. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren mal gefragt, dass ich aufgehört habe zu fliegen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich regelmäßig nach Spanien fahre? Wird das total langweilig oder macht es mir Spaß? Und tatsächlich, es macht Spaß und ich bin dieses Jahr ein Stück weiter gefahren und zurück. Und das war ein bisschen wie, ja gut, also es ist einfach schön. Und ich plane es für dieses Jahr wieder. Dieses Jahr, 2024.
Der Mai brachte dann tatsächlich das Deutschland-Ticket. Ja. Hast du es dir gekauft eigentlich mal?
Nee.
Tatsächlich, ich auch nicht. Ich habe tatsächlich.
Gar nicht, weil. Ich hatte das 9-Euro-Ticket mal einmal gekauft, weil ich es für eine einzige Fahrt am Ende doch nur gebraucht habe. Irgendwo auf dem Hinterland von Hannover für einen Sprinti. Aber das 49-Euro-Ticket habe ich tatsächlich nicht gekauft. Ich war auch nie in einer Situation, wo ich überhaupt eine Strecke gehabt hätte, wo ich es gebraucht hätte. Die Bahncard 100. Umfasst für mich meistens alles, was ich brauche, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und jetzt, wo es auch mit drin ist, habe ich es aber eigentlich nie bewusst genutzt, leider. Ich würde gerne mal, aber alle Versuche, doch, irgendwie nach an der Ostsee war ich. Ja, aber mit der Bahncard 100. Ja, es fühlt sich auch schon sehr lange hervor, kommt einem sehr lange hervor, weil es so viel Diskussionen um das Ticket gibt, auch mit dem jetzigen Stand, den wir später noch erreichen, bin ich gerade etwas erschüttert, dass das erst 5-6 Monate her ist, dass wir alle begeistert eingestiegen sind und dass das innovatives Verkehrsangebot gefeiert wurde. Die Zahlen auch nach vorn gegangen sind relativ flott und wir kommen ja später auf die Talfahrt. Da ging es aber erstmal los und war einfach doch, glaube ich, für viele, wenn noch nicht der erhoffte günstigste Einstieg, aber doch eine ziemliche Offenbarung, glaube ich.
Ja, also der erste Monat hat direkt erstmal 10 Millionen Abos gebracht.
Ja.
Ich glaube, wir sind am Ende jetzt bei auch weit über 10 Millionen weiterhin. Es sind nicht so viele gewechselt am Ende tatsächlich von absolute Neukunden, aber es sind sehr viele aus sich mal so Einzeltickets oder Monatskarten ohne Abo sind tatsächlich in das Abo gewechselt. Und auch darüber gab es ja eine kontroverse Diskussion, was ist denn, man muss das Deutschland-Ticket ja offiziell im Abo kaufen, das ist nur monatlich kündbar zwar, dann irgendwie nur digital, dann gab es diese Chipkartenkrise, ein wildes Hin und Her. Aber ja, das Deutschland-Ticket kam und das große Chaos blieb aber aus. So, ja. Ich glaube, es war schon am Ende war der Preis, glaube ich, dafür zu hoch, dass es quasi wir ein zweites 9-Euro-Ticket haben. Aber nichtsdestotrotz, gerade im Sommer wurde es voller, die Leute nutzen es. Und ich glaube weiterhin, das ist eins der besten tarifpolitischen Entscheidungen der letzten 30 Jahre ist, dass sich Leute keine Gedanken mehr machen müssen über Waben, Landkreise, Tarifstufen, Ergänzungsfahrscheine, sondern einfach, ist das ein Regionalzug? Ja, dann steig ein. Ist das ein Bus? Steig ein. Ist das eine Tram? Steig ein. Und einfach machen konnten.
Ich bin so ein bisschen mit der Bekannten unterwegs gewesen im, ich weiß gar nicht, Juli, glaube ich, die sich für einen Monat gekauft hat. Und es war tatsächlich mal für eine kurze Zeit so, dass diese Freiheit, die wir empfinden mit der Bahn hat 100 und ja, es mag vielleicht erstmal irgendwie elitär klingen, aber das ist es gar nicht. Es ist halt die gleiche Freiheit, die Autofahrende auch haben, zu sagen, ich kann einfach losfahren. Das System ist nicht kompliziert. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich komme schon an und ich habe auch dann einfach alles eingepackt ich habe keine extra Kosten zu bezahlen. Ich muss vor allen Dingen einfach nicht fürchten, dass zwischendurch irgendjemand kommt und mich hochnimmt. Also das habe ich halt voll gemerkt und das funktioniert schon. Sie das dann leider nicht weiter benutzt, weil irgendwie doch Autofahrerin. Aber das hat durchaus doch in vielen Fällen auch zum, gab ja auch Studien, die tatsächlich den Rückgang von Autoverkehr gemessen haben, wenn auch nicht spürbar groß, aber es ist ein Startpunkt, ja, und schon eine geile Sache.
Insbesondere, wo jetzt so in den letzten Monaten oder seit dem Start die schon sehr viele Leute sich gar nicht an das Deutschlandticket per 49-Euro Zahlung kommen, sondern über das Jobticket. Da ist auch eine Menge passiert, dass jetzt Leute einfach sagen, okay, es ist einfach Teil eines guten Jobs, dass es auch immer ein Deutschlandticket dazu gibt. Und dass große Unternehmen sagen, okay, wir kaufen allen unseren Menschen und alle unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach so ein Ticket. Und da muss noch eine Menge mehr passieren. Wir werden die Diskussion noch im nächsten Jahr führen über die Finanzierung. Wir merken es ja jetzt schon, dass der erste Landkreis in Stendal ist ja ausgestiegen aus dem Deutschlandticket. Sagt so, nee, das Zahlen zuschüssen wir nicht. Mittlerweile ist da auch da die Diskussion wieder am Laufen. Jetzt sagen wieder andere Landkreise. Es ist schwierig. Also ist die Finanzierung, gerade der Bund möchte sich so näher, gerade so, insbesondere der Bund möchte sich nicht so sehr daran beteiligen, wie es notwendig wäre. Auch die Länder tun noch zu wenig. Wir kommen zusätzlich jetzt noch in diese Haushaltskrise. Der Appetit für weitere Zuschüsse in das Deutschlandticket ist irgendwie nicht so da. Aber gleichzeitig gibt es aber keinen Willen, weitere Einnahmenquellen aufzumachen. Also man könnte ja tatsächlich Abgaben einführen, zu sagen, okay, wenn du, weiß nicht, einen Liter Sprit kaufst, dann musst du, weiß nicht, 0,1 Cent ÖPNV-Abgabe zahlen. Oder wenn du einen Parkausweis kaufst, dann kostet, die gehen davon 10 Euro in den Fonds rein. Es ist immer noch zu sehr nutzerfinanziert und es fehlen immer noch die Anreize, zu sagen, okay, wir haben hier ein einfaches Ticket, was müssen wir jetzt noch tun, um Sachen wie Autofahren, gerade insbesondere da, wo Autofahren total unnötig ist, in Städten, es geht ja nicht so sehr, da nützt es halt nichts, wenn da irgendwie morgens einmal der Bus fährt, und zwar nicht, wenn quasi außerhalb der, und in den Ferien halt auch nicht fährt, das ist ein Städteproblem tatsächlich. Wir sind also Leute hier in Berlin, Hamburg, Köln, München darauf hinbringen, dass sie von A nach B vor allem mit den Öffis fahren und nicht mit dem Auto mehr. Und dann erst im nächsten Schritt können wir uns darum kümmern, wie können wir die Leute denn auf dem Land dazu bringen, mehr Öffis zu benutzen. Aber ja, da muss noch ein bisschen mehr Anreize kommen. Es gibt ja Vorbilder mit den City Mauts in London. Paris geht jetzt auch vor. Und entsprechend, Wien hat ja tatsächlich, das Parkticket kostet ja genauso viel wie das Öffi-Ticket. Also 365 Euro kostet das Parken in Wien im Jahr. Oder 365 Euro. Ich glaube sogar, es ist automatisch ein Ticket für die Wiener Linie.
Geil, ja.
Und entsprechend, sowas müssen wir weiter tun, aber die Diskussion verläuft sich gerade wieder an den Fronten Bund, Länder, Verkehrsverbünde versus Verkehrsbetriebe. Und es wäre schade, wenn das Deutschlandticket sich wieder an dieser Kleinstadterei aufreibt. Ja.
Also bei mir zahlt es ein bisschen nochmal eine Deutschdepression ein, die auch damit zusammenhängt, dass ich im Job auch sehr viel damit zu tun habe, dass halt Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen Ländern und Bund und hin und her geschoben werden und niemand einfach mal Bock hat, was zu entscheiden oder gemeinsam am Tisch zu sagen, ja, fuck it, das ist ein geiles Angebot. Wir machen das jetzt irgendwie möglich und auch wenn es mal wehtut und wenn irgendwie Dinge passieren, die nicht üblich sind, wir wollen das jetzt einfach auch mal. Und es macht mich wirklich traurig und wütend, dass jetzt eigentlich der Spaß schon wieder, jetzt springen wir ein bisschen nach vorne, aber vielleicht passt es ganz gut rein, auch verdorben wird und auch eine große Unsicherheit ausbricht, weil Diskussionen wirklich überall rauf und runter passieren und das einfach nur letztlich darin begründet ist, dass man sich nicht einigen will, wenn man sich nicht einigen möchte, weil es einfach nicht anders sein kann, was nicht anders sein kann. Und die Beispiele aus anderen Ländern zeigen ja, ein bisschen Wille und Mut würden hier schon helfen. Das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr fürs nächste Jahr, weil wenn das nicht langsam mal irgendwo kommt und durchschlägt, dann weiß ich auch nicht, dann bin ich dann noch deprimierter und das auch aus Gründen. So, gut, haben wir irgendwas Schönes? Ich meine, ist ja Sommer, ne?
Ja, der Sommer hat wie immer Sommerthemen gebracht. Der ein oder andere Regionalzug musste evakuiert werden, weil die Klimaanlage ausgefallen ist und man auf freier Strecke stehen geblieben ist. Man ist auf freier Strecke stehen geblieben und dann ist die Klimaanlage ausgefallen. Leute geraten in Panik. Es gab zwei wohl spektakuläre Fälle, beide in Berlin, wo es auch Vorwürfe gegenüber der Deutschen Bahn gab, dass da nicht schnell genug reagiert wurde. Aber ja, das war der Sommer halt wie immer heiße Themen. Und was im Sommer so langsam anfing, sich rauszukristallisieren, gerade jetzt so, ist tatsächlich Verspätungen.
Genau, die Pünktlichkeit ist ja im freien Fall. Man sieht das übers Jahr, dass die Werte eigentlich von jedem Monat zum Monat schlechter werden. Unter 70% sind wir da im Juni angekommen im Fernverkehr. Auf ja, was 15 Minuten Pünktlichkeit, ne? Und ja, das wurde auch nicht besser im Verlauf des Jahres. Selbst Regionalverkehr hat da die Werte im Fall unter 90% ab Oktober. Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, dass es mir erst jetzt so langsam auffällt auf meinen Strecken. Das Wehklagen begann tatsächlich im Sommer in meinem Umfeld. Dass tatsächlich die Pünktlichkeit wirklich, wirklich mies dieses Jahr ist. Die Deutsche Bahn sagt selber halt Bautätigkeit vor allem. Also es gibt die Zahl, dass 75% der Verkehrszüge tatsächlich durch eine Baustelle mindestens ausgebremst werden. Es ist, glaube ich, nicht nur die Pünktlichkeit, es ist auch tatsächlich eine Mischung auch aus Verfügbarkeit von Personal, aber es ist tatsächlich die Infrastruktur. Also wir merken jetzt so langsam, dass wir unsere Infrastruktur runtergerockt haben und wir was da dringend tun müssen. Wie ist dein Eindruck mit Pünktlichkeit? Also ich weiß nicht, du bist ja tatsächlich einer der größten Sorte der Pendler, die tatsächlich regelmäßig eine Strecke fahren. Wie ist das denn da jetzt zwischen Göttingen und Hannover?
Ja, ich hatte ja ein gutes Jahr, wenn man so will. Das ist auch das Lustige, dass ich eigentlich im Jahr 2022 wesentlich trauriger und böser war, was die Pünktlichkeit angeht, weil es da ja auch schon nach unten gegangen ist. Dieses Jahr habe ich es zumindest morgens überhaupt nicht gemerkt, weil es war ja Baustelle zwischen, was war das, zwischen Kassel und Fulda, glaube ich, ne? War gesperrt für fast über ein halbes Jahr. Und mein morgendlicher Zug startete in Kassel und fuhr dann nach Hannover. Das heißt, ich hatte einen frischen ICE, der in der Regel immer pünktlich war, jeden Morgen. Das hilft natürlich schon ein bisschen meinem persönlichen Empfinden. Wiederum abends habe ich eigentlich inzwischen, wenn ich jetzt rückblicke, nur noch rote Zahlen im Kopf, was nicht so ganz dramatisch ist, weil ich das Glück habe, dass so viele Züge eigentlich vorbeikommen, dass ich einfach den nächsten passenden Zug nehme. Aber was eigentlich komplett zusammengebrochen ist, dass ich abends irgendwie nicht mehr sagen kann, wann ich pünktlich zu Hause bin. Das ging eigentlich all die Jahre, ich pendle jetzt fast 20 Jahre, ich glaube 18 sind es, ging das eigentlich immer. Und das ist inzwischen nahezu unmöglich. Also ich muss immer schon eine Stunde Puffer einräumen, auf die Stunde, die ich eigentlich als Fahrzeit von Tür zu Tür habe, um nicht dann zu spät zu kommen bei irgendwelchen Freunden oder Dingen. Das ist schon ein ziemlicher Tiefstand. Andererseits muss ich sagen, dass ich alle Fahrten, die ich gemacht habe, in diesem Jahr auch problemlos die Ziele erreicht habe, ohne größere Schmerzen. Ne? Also da gab es auch im Jahr zuvor eigentlich einige schlimmere Vorfälle mit Taxi und wilden Geschichten. Insofern habe ich eigentlich in diesem Jahr etwas Positiveres, Persönliches wahrnehmen der Pünktlichkeitsquote, aber das ist natürlich sehr verschieden, je nachdem, welche Strecken du fährst und wie sehr du darauf angewiesen bist, dass die Züge wirklich pünktlich sind. Ich fahre ja auch sehr viel ohne Umsteigen, ne?
Ja. Also ich gucke gerade nach. Insgesamt habe ich dieses Jahr circa, ich habe nicht jede Fahrt erfasst und so ein paar Auslandsfahrten dabei, bei 32 Stunden dieses Jahr Verspätung angesammelt. Das ist nicht kaum mehr als die Jahre davor tatsächlich.
Okay.
Mhm. Also in 2022 hatte ich auch ungefähr 30 Stunden Verspätung, mhm. bin aber auch 10.000 Kilometer weniger gefahren. Also tatsächlich ist zumindest auf meinen Strecken, konnte ich das bis jetzt nicht so richtig, aber jetzt so langsam kommt es auch bei mir an. Und das merkt man halt, die Pünktlichkeitsquote jetzt im November war wirklich miese 52%. Also jeder zweite Zug ist mit mindestens 5 Minuten Verspätung angekommen. Und selbst bei der 15-Minuten Pünktlichkeit, also wenn man noch so großzügig ist, war nur jeder vierte Zug pünktlich. War jeder vierte Zug über 15 Minuten zu spät. Und das merkt man tatsächlich. Und ich habe echt Sorgen, wie das im Dezember aussehen wird. Und es gibt noch keine Anzeichen, dass es nächstes Jahr besser wird. Weil Bauen geht weiter und Bauen wird intensiver. Wir haben die erste Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Berlin-Hamburg ist irgendwie auch gesperrt. Mein Pet-Peeve, die Wendler-Schleife, Wendler-Kurve zwischen Wolfsburg und Braunschweig ist immer noch mal wieder für ein paar Wochen gesperrt. Es ist so ein bisschen anstrengend, wird es die nächsten Jahre.
Ich hätte vorher noch einfügen wollen, auf der einen Seite ist es zwar so, dass die 32 Stunden Verspätung, die du auf deine, ich weiß nicht, wie viele Kilometer du gefahren bist,
wenn
du
das mit Auto gefahren wärst.
Genau, 750.000 Kilometer. Angenommen, du wärst alles im Auto gefahren, wir hätten mal die Verspätung, die das Navi von Startzeitpunkt bis zum tatsächlichen Eintreffen, also von der Prognose zur tatsächlichen Ankunftszeit, wenn das zusammengerechnet worden wäre, ich glaube, wir hätten eine höhere Zahl. Nur hilft das alle nichts mehr, weil ich das Gefühl habe, dass der Ausblick einfach nicht positiv ist und das schon mindestens da unten bleibt. Also ich gucke jetzt auch noch auf die Streckensperrung zwischen Kassel und Göttingen, die erneut passiert, nachdem vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal gesperrt war, weil eben der Tunnel wieder kaputt gegangen ist, immer noch kaputt ist. Ein Beispiel nur. Und da stapelt sich einfach so viel an und wir haben immer noch eigentlich die grassierenden Folgen der alten Bahnpolitik und die neue, mit Generalsanierung, schwer zu sagen, wann es wirklich wieder Hinweise gibt, dass die Werte nach oben gehen. Ne? Also da müsste man ja schon auch massive Erneuerungen erstmal gemacht haben. Und ich würde sagen, die nächsten 2 bis 3 Jahre werden hart.
Ja, definitiv.
Ich meine, hoffen wir mal, dass das Ankommen trotzdem noch gelingt und das irgendwie noch handelbar bleibt. Ne? Also dass es zumindest gute Kulanzregelungen gibt. Die sind ja auch schlechter geworden dieses Jahr bei Verspätungen, die Bahn nicht verschuldet hat. Kann sie auch verweigern zu zahlen, wobei sie es, glaube ich, noch nicht tut. Da bin ich gespannt, was dann ist, wenn irgendwann mal eine Reise stattfindet, wo im Zweifel eine Hotelübernachtung oder Taxi gebraucht wird, einfach weil es gebraucht wird und der Grund vielleicht dann einfach nur Personenschaden war, ne? Was die Bahn ja noch nicht verschulden kann. Wie gesagt, bisher wird es, glaube ich, noch positiv gehandelt, aber da hoffen wir mal auf die, dass die Kulanz entsprechend so bleibt. Ansonsten wird es halt echt nicht schön. Da habe ich also wirklich, meine Depression ist dadurch auch durchaus noch genährt, dass der Ausblick gerade so trübe ist.
Hoffen wir mal das Beste. Der August bringt dagegen positive Nachrichten, zumindest eine positive Nachricht, der Bahnhof des Jahres und weil es tatsächlich 20 Jahre schon Bahnhof des Jahres ist, sogar 2 Bahnhöfe des Jahres, Halle-Saale, der Hauptbahnhof und Nordhorn. Ich war bisher nur in Halle-Saale, in Nordhorn war ich noch nie. Warst du?
Ich auch nicht.
Okay.
Nee, ich glaube nicht. Nee, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Halle-Saale, ja, kenne ich, ist schön, netter Bahnhof.
Genau. Also Halle-Saale ist tatsächlich ein ganz schicker Bahnhof. Auch man merkt, dass nach Öffnung der VDE 8, wo jetzt Halle-Saale schon einer der Drehkreuze jetzt geworden ist im Osten, deutlich aufgewertet wurde. Ist ein sehr schöner Bahnhof. Gibt echt tatsächlich einfach ganz schick gemacht tatsächlich. Und also zu Recht finde ich ein Bahnhof des Jahres. Nordhorn hingegen, noch nie gehört, aber tatsächlich liegt einfach daran, dass die Reaktivierung dort 2019 war. Also erst seit 2019 gibt es da wieder Personenverkehr.
Ja.
Ist auf der Strecke zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus und ist tatsächlich damit ein alter, neuer Bahnhof. Und wird dadurch ausgezeichnet von ProBahn, dass es dort einfach gute Cross-Mobilität gibt. Gibt ausreichend Fahrradstellplätze, ausreichend ausreichend Autoparkplätze und Genau, und es ist einfach mit schön lokaler Bäcker, Sitzgelegenheiten, man kann drin sitzen, es gibt eine Wartehalle und das macht einfach einen guten kleinen Bahnhof aus. Man kann im Warmen warten, es gibt eine Toilette, es gibt einfach vielleicht einen Bäcker und entsprechend macht da dann das Umsteigen, wenn dann Bus auf Zug doch mal die 20 Minuten sind oder die 15 Minuten, ist das einfach, macht das eine Reise deutlich, deutlich angenehmer.
Ich glaube, das ist auch, also ich habe das über Jahre auch ein bisschen verfolgt, welche Preise, welche Bahnhöfe den Preis bekommen und auch Göttingen, glaube ich, auch mal gehabt. Und das sind immer wirklich auch liebevoll gebaute Bahnhöfe, wo man schon merkt, da steckt ein bisschen mehr drin als einfach nur Farbe an die Wand. Da hat also auch einiges gut funktioniert, da gibt es auch tolle Dienstleister und auch einfach innovative Konzepte und sowas gibt es tatsächlich. Also es ist halt nicht so, dass jeder Bahnhof langweilig und grau sein muss und das ist, sondern das, da kann man sich gerne die Liste mal durchschauen. Das sind einfach schöne Orte.
Genau. Leider brachte der August auch noch einen weiteren Bahnunfall, der tatsächlich bis heute große Auswirkungen hat. Und zwar die Entgleisung eines Güterzuges im Gotthard-Basistunnel. Und ja, der Tunnel ist seit war dann für 2 Wochen gesperrt. Mittlerweile gibt es ist die andere Röhre wieder geöffnet, aber die Wiederherstellung ist tatsächlich erst nächstes Jahr irgendwann wieder möglich. September 2024 ist wohl der aktuelle Stand. Entsprechend ja.
Ja, bei der Sperrung.
Ja, und das ist halt schon eine der Hauptmagistralen, nicht nur für Personen, auch für Güter. Also das ist das Ding wohl vor allem für Güterzüge gebaut. Und ja, jetzt muss man halt die schöne Panoramastrecke fahren. Das ist optisch jetzt ein Vorteil, aber man braucht einfach mehr als eine Stunde länger. Und das nimmt gerade so ein bisschen bringt so ein bisschen die Fahrpläne durcheinander, wenn man halt zum Beispiel von Deutschland oder vor allem aus Norddeutschland weiter nach Italien möchte. Da klappt dann alles nicht so ganz mehr so reibungslos. Ja, es gab ganz lustigerweise eine größere Diskussion in der Schweiz vor allem darum, dass das ein deutscher Zug war, der entgleist ist.
Die gut zu sprechen auf uns.
Auch generell dieses Jahr war es so, dass der ein oder andere ICE ja in Basel mit so viel Verspätung abgegeben oder übergeben wurde an den SBB, dass man da mittlerweile Cut gemacht hat. Also die meisten ICEs enden einfach vorzeitig in Basel SBB und die SBB fährt das jetzt einfach selber. Ja, das ist auch eine Diskussion auch von innen tatsächlich in der Schweiz dazu noch ergänzt ist, dass der Taktfahrplan in der Schweiz so heilig ist, dass internationale Züge da runterfallen. Es gibt jetzt einen Fahrplanentwurf für 2030 oder die Weiterentwicklung für 2030 und da sieht es so ein bisschen aus, ja, dass internationale Verbindungen halt so an den Rand gedrängt werden und die Schweizer S-Bahn oder das ganze System S-Bahn in der Schweiz wichtiger ist als internationale Verbindungen und man sich so ein bisschen abkoppelt. Da gibt es auch sehr viel Kritik in der Schweiz innerhalb tatsächlich darüber, dass man so ein bisschen nur bis zur eigenen Grenze guckt und dann sagt, okay, wir haben hier keinen Platz im Taktfahrplan für ausländische Züge und entsprechend muss man dann irgendwie umsteigen und dann so Umsteigeverbindungen wie so Züge wie Zürich-München, die einerseits unter der schlechten deutschen Infrastruktur leiden und dann darunter leiden, dass sie dann nicht in den Fahrplan in der Schweiz passen. Und dann damit fällt dann eine gute Verbindung plötzlich flach.
Man kann es aber noch ein bisschen verstehen, ne? Also dass Züge, die komplett ungeplant ins Netz weit hineinfahren, wie sie es zumindest ursprünglich mal getan haben, einfach auch ein Problem darstellen betrieblich. Und wenn überhaupt, ist das vielleicht die einzige Form von Nationalismus, die ich vielleicht noch tolerieren würde, zumindest nachvollziehen kann, dass es einfach sehr, sehr ärgerlich ist, wenn das einfach so viel Verspätung und unplanbare Zugläufe gibt. Ne?
Genau.
Genau, aber eigentlich waren wir beim Gotthard-Basistunnel. Ich wollte nochmal kurz einwerfen, der ist ja erst seit 2016 eröffnet, 7 Jahre und davon jetzt quasi nach 8 Jahren, ein Jahr Sperrung ist halt schon sehr, sehr hart und übel. Das nochmal von der Statistik. Und der Verfügbarkeit, ne, das macht was aus. Wo wir so negativ sind, eine lustige Geschichte, in Kiel gab es einen Türstreit am Kieler Hauptbahnhof. Und zwar wurden da über Nacht die Türen wieder ausgebaut von dem Bauunternehmer, der sie gerade erst eingebaut hatte, die Türen des Reisezentrums. Denn da wurden Rechnungen nicht bezahlt. Man war sich unstimmig bezüglich der Qualität der abgelieferten Arbeit. Offensichtlich die Bahn einfach die Rechnung nicht bezahlt, wer weiß, ob die Tür wirklich gut war, aber dann einfach die Tür wieder mitzunehmen, ist irgendwie auch lustig, dann kommen die Kunden nächsten Tag ins Reisezentrum, auch außerhalb der Öffnungszeiten.
Das ist aber sehr gut. Also ist manchmal sehr, sehr, sehr praktisch durchsetzbar.
Ja.
Der September brachte noch so eine, so eine Art, also sehr wilde Mediendynamik, und zwar manipulierte Steckdosen in Zügen. Da gab es tatsächlich echte Fälle, wo Leute einen Stromschlag bekommen haben, weil die Steckdosen in Zügen manipuliert waren. So ein bisschen dann, ist ein bisschen hocheskaliert. Mittlerweile höre ich davon nichts. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Wir haben vor der Sendung nochmal geguckt, rauszufinden, was denn jetzt Sache war oder ob Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Kam mal nichts. Aber es gab tatsächlich so eine, ich will es nicht Hysterie nennen, aber tatsächlich so einen Warnhinweis, dass man noch vermehrt darauf achten sollte, weil man diese Manipulation nicht auf den ersten Blick sehen konnte. Also Cornelis fragte, du hattest vor der Sendung gefragt, ob das nicht einfach schlechte Netzteile waren, die da einfach abgebrochen sind und einfach der Metallbolzen einfach stecken geblieben ist von dem Netzteil davor. Aber ich habe dir ein Foto gezeigt und es war halt echt so ein schmaler Draht, der da einfach reingeschoben war. Und wenn man da falsch rankommt oder irgendwie die Steckdose reinhaut, dann kriegt man eine gewischt. Und das sind halt immer noch 230 Volt. Da kannst du zwar keinen Staubsauger, keinen Toaster, kein Waffeleisen dran betreiben an so einem Zug einer Struktur, aber es sind halt trotzdem immer noch 230 Volt. Und die wischen ordentlich.
Ja. Ja. Wir nehmen mal an, dass es noch ordentliche Schutzschaltung gibt und dass es vielleicht nicht allergefährlichst ist, aber dennoch auch vielleicht durchaus mal mit drauf achten, ja, wenn du eine Steckdose benutzt, wenn sich das irgendwie komisch anfühlt beim Reinstecken. Wahrscheinlich ist das nichts, aber schaut einfach nochmal hin, was da passiert, ohne Panik zu verbreiten. Hat sich ja vielleicht auch inzwischen wieder gelegt. Wer weiß, was das für ein mieser Spaß war.
Der Oktober brachte ein neues InDesign für den IC3 Neo. Valero. Ist es ein Valero D eigentlich? Ist das die offizielle Bezeichnung vom IC3 Neo? Ich glaube, der Valero D ist jetzt noch nur der IC3. Es ist auch vollkommen egal.
Ich glaube, es ist eine Weiterentwicklung des Valero D. Die Ding war ja vor ein paar Jahren eine Generation. Genau, Valero Nero. Ne? Neo. Mit neuem InDesign. Ich muss sagen, das ist was, auf das ich mich tatsächlich mal ausnahmsweise richtig, richtig freue.
Aber bist du schon mal gefahren? Den Jahren,
nee, bin ich noch nicht. Also ich kenne nur diesen Test ICE 3, mit dem, wo das Polster schon mal zu spüren ist. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, zumindest könnte es so sein, dass das aus der gleichen Handschrift stammt wie die neuen Bahnlounges, in denen ich mich ausgesprochen wohlfühle, was ich nie gedacht hätte, dass es so einen Ort mal geben würde, jetzt die Bahnlounges, wo ich einfach gern bin und gern arbeite und gern abhänge, weil es sehr gemütlich und sehr wohnzimmermäßig ist. Und die Ankündigung war, dass jetzt das auch im ICE zukünftig so wäre, zunächst in den Zügen, die jetzt ausgeliefert werden, aber so nächsten, naja, wahrscheinlich 15 bis 20 Jahren, bis mal alles durchsaniert ist, auch in allen Zügen, ne? Also mit warmen Farbtönen, mit mehr oder anderen Holzfarbtönen und auch ein paar netten Details wie Notebook und Tablet-Halter, nee, Quatsch, Handy-Halter, um Filme zu gucken. Es sah sehr gut aus.
Ja, insgesamt ist das, glaube ich, einfach jetzt ein Prozess, der in einer neuen Designsprache, wie sich die Deutsche Bahn in Materialien präsentiert. Also während ich immer scherzhaft gesagt habe, dass so ein ICE wie so ein Kinderzimmer aussieht in dieser Buche, Holzfarbe Buche und diese Blautöne, hatte sehr, sehr starke Kinderzimmer-Vibes der 90er Jahre. Zumindest mein Kinderzimmer sah so aus.
Ja, und, ich habe eine Vorstellung.
Ist es jetzt tatsächlich, sind wir in warmen Tönen, also ein warmes Rot, viel Grautöne tatsächlich, viel per se grobe Materialien, also man hat einfach einen Stoff, der widerstandsfähiger ist, kein Leder mehr. Diese Zeiten, dass man Hochwertigkeit über Leder transportieren muss, sind zum Glück vorbei, auch insgesamt in der Gesellschaft. Also nichts sieht weniger hochwertiger aus als die erste Klasse Sitze im IC 1 aus Leder. Mhm. Das ist nichts Hochwertiges daran. Das ist das Einzige, was ist, es klebt im Sommer.
Und es rutscht im Winter.
Und es rutscht im Winter.
Also ja, bin ich auch nicht Fan von.
Und jetzt sind das halt wirklich so Stoffe, die sich auch gut anfühlen. Die wirken von weitem sehr grob, aber fühlen sich sehr gut an. Und man hat wirklich diese warmeren Töne, abgerundete Ecken. Und das zieht sich jetzt tatsächlich durch. Also die DB-Lounges sind in diesen Designs, die ICEs sind in diesen Designs. Das erste neue Reisezentrum in diesem Design wurde in Düsseldorf dieses Jahr eröffnet. Und so zieht sich langsam diese neue Designsprache durch, die, glaube ich, angefangen hat tatsächlich einfach mit den Uniformen der Deutschen Bahn. Auch die waren ja schon in diesen neuen Farbtönen, dieses gedecktere Rot, dieses gedecktere Blau. Wir sind in so wärmeren Zeiten, zumindest in Sachen Materialien und Farben unterwegs.
Und das ist auch wirklich was, wo ich die Deutsche Bahn eigentlich loben möchte, so ein bisschen, weil tatsächlich, auch wenn es jetzt lange Zeit dieses 90er Jahre Kinderzimmer-Design gab, war das doch trotzdem relativ modern und man hat doch relativ oft auch Redesigns gemacht, sprich Sitze neu bezogen und ist eigentlich auch gepflegt. Die US-ersten ICEs waren damals schon ziemlich weit vorn, was das Design angeht und hat dann doch durchaus immer, war schon so ein bisschen dabei. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf den TGV schaut oder auch viele andere Länder, die sind halt mal irgendwann gebaut und so geblieben und ich habe schon das Gefühl, da will man was und das ist auch nicht weggerottet. Also das ist auch durchgängig geblieben. Das Gemütlichkeitsniveau ist für mich gefühlt eigentlich immer relativ hoch und ich mag es durchgängig. Vielleicht bin ich da biased, aber irgendwie da steckt doch ein bisschen Aufmerksamkeit drin.
In der Tat. Und wir werden davon immer mehr sehen, dass, wie du sagtest, das wird jetzt nach und nach umgesetzt, das Design. Die neuen IC3 Neos bekommen es jetzt, also alle, die jetzt ausgeliefert werden. Der ICL, der nächstes Jahr startet, kriegt das ja auch das neue Design schon.
Genau, gespannt.
Und entsprechend werden wir davon immer mehr sehen.
Ja, und irgendwann starten irgendwelche Redesigns, ne? Ich weiß gar nicht, welche das kriegen, Dreier vielleicht.
Oh, da weiß ich jetzt nicht genau, was die genauen Pläne sind. Jedenfalls, seit ein paar Tagen ist ja jetzt die Ausschreibung für den neuen, für die nächste Generation der ICEs draußen ab 2030. Wo es, kleiner Funfact, es gab vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen so eine Umfrage von DB Kundenblick, wo nach möglichen Namen gefragt wurde. Und da war schon sehr Abskuses dabei. Ich hoffe, die Deutsche Bahn entscheidet sich einfach für ein sehr schlichtes ICE-5.
Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
Ja, aber da gab es wildere Sachen, also ICE 5E, und da steht halt dann für Experience, also für 5Es oder Max 5. Also da gab es sehr wilde, weil die Deutsche Bahn halt möchte vermitteln, dass dieser Zug durchgängig barrierefrei ist, modern, Licht, whatever, und dass die Zukunft sei. Ich glaube, es wird einfach reichen, wenn man den ICE 5 nennt und einfach ihn den Zug für sich selber sprechen lässt und dem nicht noch einen komischen Marketingbegriff nimmt, den auch keiner benutzen wird. So.
Ja, aber die beste Marke ist ja die einfach nur, das ist halt ein ICE, Klammer auf 5. Das kann man wissen, muss man aber nicht. Es ist halt die durchgängige Marke. Ich meine, die hat ja auch einen gewissen Wert, finde ich. Gut.
Was die nächsten Züge, die ICE 3 Neos und auch der ICL schon von Werk aus mitbringen, sind tatsächlich gelaserte Scheiben. Und das fängt jetzt groß an. Die Deutsche Bahn hat ja angekündigt dieses Jahr, dass sie mehr oder weniger alle ICE-Scheiben lasern möchte, damit der Mobilfunkempfang besser wird.
Auch da bin ich gespannt, was es bringt. Auch da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr happy, muss ich sagen, mit der Deutschen Bahn. Mag man ja nicht glauben, aber ich bin in den letzten Jahren, auch gerade nach Corona, so viel mit gutem Empfang durch Deutschland gefahren, viel, viel besser und bessere Verfügbarkeit auch beim Zug-WLAN als zum Beispiel in Frankreich oder auch in Spanien. Bin jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Und mit gelaserten Scheiben hat man eine sehr kostengünstige Lösung, den Empfang in die Züge zu bekommen. Man braucht keine elektrischen Komponenten mehr, wie die Repeater, die lange Zeit hier auch gefehlt haben, die also das Signal verstärken, von draußen reinholen, nach innen hinein verstärken. Wir sind gespannt, wie diese gelaserten Scheiben aussehen. Es gab erste Berichte von aufmerksamen Menschen, die davon so eine Unwohlsamkeit, so ein Unwohlsamempfinden bekommen, weil es im Zweifel auch Blick und Augen irritieren soll. Da sind wir sehr gespannt, wir haben es beide noch nicht gesehen, ne, wie das in Realität aussieht, ob das nur bei bestimmten Lichtverhältnissen eine Rolle spielt oder nur bei bestimmten Arten von Augen. Aber es gibt eben sehr viele Menschen, die unterschiedlich wahrnehmen und man guckt nun dummerweise auch diese Scheiben die ganze Zeit durch. Dennoch, wenn es damit besser Empfang gibt, ist ein relativ billiges Verfahren. Mal gucken, ne?
Ja, also in der Tat, wir haben vorher noch auf Fotos geguckt. Wir haben einerseits Warmstrukturen, also es wurde jetzt mal in Pressemitteilung als Warmstrukturen beschrieben. Gleichzeitig haben wir auch Gitterstrukturen gesehen auf Pressefotos. Ein bisschen unklar, wie weit das denn überhaupt sichtbar ist und wie weit musste sich der die fotografierende Person verstellen, um das fotografieren zu können überhaupt. Da bin ich echt noch gespannt. Aber ja, aber das ist tatsächlich, wenn wir gerade was bei Positiven sind. Insgesamt ist der Mobilfunkempfang deutlich, deutlich besser geworden. Also ich arbeite ja im Zug, der Zug ist für mich mein Arbeitsplatz und ich nutze nicht das Bahn-WLAN, sondern ich nutze das für mein Handy. Und ja, also es gibt ein paar Streckenabschnitte irgendwo, wenn ich nach Rostock oben unterwegs bin, dann habe ich mal für 10 Minuten kein Netz oder für nach Dresden runter. Aber sonst, übliche Strecken, Hamburg, Berlin, habe ich mehr oder weniger durchgehend 5G, schnelles Internet, es funktioniert. Man merkt, es wird an der Strecke investiert, es wird in den Fahrzeugen investiert. Ich bin echt gespannt, wie es mit den gläserten Scheiben wird, ob es noch so das echt nur das Maximum rausholt. Natürlich kann nur das rausgeholt werden, was auch an der Strecke verbaut ist. Aber man merkt, da passieren Dinge und das ist auch ganz positiv dieses Jahr.
Ja, ich glaube, das Geschimpfe über schlechte Handyverbindung ist auch einfach fast weg. Also ich krieg's kaum noch mit, weil es einfach keinen Grund mehr dafür gibt. Und das kann man auch wirklich mal loben. Da wurde ja wirklich über Jahrzehnte eingeprügelt auf die Deutsche Bahn und die Handybetreiber, Mobilfunkbetreiber, die gemeinschaftlich sich da natürlich für Verantwortung zeigen müssen. Und da ist wahnsinnig viel passiert. Es gibt noch ein paar weiße Flecken, auf die wird aber auch durchaus nochmal geschaut. Da gibt's auch Regulierungsauflagen. Also das ist gut. Und dann bleiben wir im Digitalen, würde ich sagen, ne?
Der November brachte den Next Navigator zum Standardnavigator. Auch die neue Deutsche Bahn-Webseite ist gelauncht. Ich habe den Navigator schon länger, den Next Navigator genutzt. Deswegen war ich leicht überrascht über die Welle der Kritik. Du warst tatsächlich sehr frustriert davon.
Ich habe tatsächlich auch die neue App bereits getestet und schon noch so gesehen, die ist schon eigentlich ziemlich gut gemacht vom Design. Da ist vieles aufgeräumt, aber da fehlt jetzt einfach noch mal so ein bisschen. Gefühlt fehlt noch ein halbes Jahr und ich hatte dann schon die Ankündigung gesehen, dass das irgendwie umgestellt werden soll zum November und ich war regelrecht schockiert, als das dann, ich glaube, schon ein bisschen früher passiert war, oder? War es nicht schon im Oktober sogar eigentlich, dass der Update-Fahrt startete und vor allem war ich sehr erschüttert, dass es einfach die alte App überschreibt. Es hätte andere Wege gegeben, finde ich, und es waren einfach ein paar Dinge fehlend. Es gab viel hin und her rund um den Login, der nicht funktioniert hat und dann tatsächlich auch teilweise in Zügen versagt hat. Beziehungsweise die neue App konnte die Tickets nicht übernehmen. Die mussten neu geladen werden. Wenn man keinen Empfang hat, gibt es ja doch manchmal, passend zum vorigen Thema, nun doch. Also wenn ich dann in der Pampa stehe und merke, ups, es gibt ein Update, alles ist, fehlt hier und ich bin dann schon Schwarzfahrer geworden. Sehr schlecht, es fehlen definitiv die Karten, insbesondere für Busverbindung, Umsteigewege und einiges mehr. Das ist wirklich, finde ich, das vielleicht das einzig verbliebene große Manko. Andererseits grundsätzlich gutes Konzept, wird regelmäßig geupdatet, es passiert wirklich viel und der Weg ist gut, aber ich bleibe dabei, das Ding war ein halbes Jahr zu früh und das harsche Ersetzen wäre anders gegangen. Aber ich glaube, wir kommen da aus dem Loch hinaus. Wir werden nicht so lange warten müssen wie auf die Pünktlichkeit. Ich denke mal, in 2-3 Monaten, sofern die Karten dann kommen, dürfte die neue App der alten weit überlegen sein.
In der Tat ist da eine Menge passiert, es gab sehr viel Kritik, die Deutsche Bahn ist aber relativ, oder das Team dahinter war relativ dahinter, das auszubauen tatsächlich. Ein paar Dinge sind schon passiert, ich finde die App ist jetzt deutlich runder, aber ja, ich glaube, was wirklich fehlt, und das habe ich jetzt aus mehreren Gesprächen mitbekommen, ist tatsächlich die Kartenfunktion. Ich habe die nie genutzt vorher tatsächlich, ich wusste, dass es da Karten gibt, aber ich habe einfach andere Karten-Apps einfach genutzt. Aber für viele ist es halt sehr wichtig zu wissen, wie komme ich denn überhaupt von meinem Gleis zu meinem Anschlussbus und wollen das in derselben App sehen, weil sie natürlich zu Recht hoffen, dass die Deutsche Bahn ein bisschen schlauer ist in ihrem Routing als, weiß nicht, deutsche Google Maps oder so. Und da muss noch eine Menge passieren. Also gerade in Karten und so Wegeleitung muss die App besser werden. Aber so insgesamt, abseits vom sehr holprigen Start und sehr unnötig holpriger Start, ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, dieses neu einloggen müssen und das überraschend zu kommen, also die Leute haben idealerweise ihre Apps auf Auto-Update gestellt, was sie ja machen sollen, was aus Sicherheitsgründen ganz gut ist, aber du hast die App halt irgendwie 2 Wochen nicht aufgemacht und dann im Zug machst du sie zum ersten Mal auf, weil die Ticketkontrolle ist und dann sagt das Ding so, ja, das ist alles neu, bitte loggen Sie sich neu ein. Und du denkst dir, ja, was ist mein Passwort überhaupt? Da wurde auf den Zügen von den Kolleginnen sehr viel Kulanz gezahlt und sehr viel Geduld und sehr viel, also muss man ja, allein dafür sollte man nochmal eine Prämie auszahlen, was da an IT-Support von der Basis geleistet wurde. Das war tatsächlich der unnötigste Punkt der ganzen Umstellung, das Zwangs-Login oder Neu-Einlogin. Man hätte das eleganter lösen sollen. So.
Ja. für mich noch positiv am Rande, zwei ganz kurze Empfehlungen. Ich weiß gar nicht, was sie schon drin hatten. Ich habe neue Apps entdeckt, die ein paar der Funktionen wiederherstellen. Und zwar ist das Bahnpunkt-App und ÖPNV-Navigator. Ich weiß nicht, ob beide plattformübergreifend sind. Ich meine sogar mindestens Bahnpunkt-App, vielleicht sogar beide. Könnt ihr mal schauen, können wir ja verlinken. Die sind auch ein bisschen shaky, aber bieten teilweise richtig coole Funktionen an. Insbesondere ÖPNV-Navigator läuft auf dem Mac komplett als eigene Version und du hast sehr große, schöne Planungs-Apps und Karten ohne Ende. Also man kann das ganz gut dann eben auch verwenden und im Zusammenspiel der Apps ist dann irgendwie so ja, eine sehr coole Landschaft entstanden. Und da einfach Respekt für die beiden Apps, weil das beides Einzelpersonen sind, die von einer Person allein entwickelt werden und nicht ein Team dahinter steht und da wirklich Großartiges leisten. Ich finde, die kann man auch mal verlinken und erwähnen. Vielleicht ist für den einen oder die andere was dabei, was hilfreich ist.
Sind unten verlinkt. Ja, der Würmer brachte außerdem Streiks der GDL, die andere große Bahngewerkschaft. Da ist der Stand jetzt erstmal offen. Da geht es ja vor allem um Arbeitszeitverkürzung, wo die Deutsche Bahn nicht mitmachen möchte. Dieses Jahr gab es dann zum Glück nur gibt es keine Streiks mehr, da hat die GDL ja eine Weihnachtspause angekündigt. Bin mal gespannt, wie es dann ab dem 7. Januar losgeht, wenn auch die Urabstimmung bei der GDL ausgezählt ist.
Ja, morgen kommen die Ergebnisse, ne?
Genau, wir zeichnen das heute am 18. Dezember aus, deswegen kennen wir noch nicht die Uhr. Also wenn ihr die Folge hört, kennt ihr schon die Urabstimmung, die vermutlich in der GDL oder der Leitung der GDL ist erlaubt, in einen unbefristeten Streik zu gehen. Das heißt, wir werden den Januar über den einen oder anderen Streik noch sehen, falls sich die Deutsche Bahn nicht bewegt in Sachen Arbeitszeitverkürzung.
Ja, ein hoher Homeoffice, wer es denn machen kann. Wer darauf angewiesen ist, hoffen wir auf kurze Streiks. Ich finde, es ist ein interessanter Streik, weil ich so ein bisschen Gefühl habe, von beiden Seiten zu verstehen, auch wenn das Gebaren der Gewerkschaft teilweise manchmal nachvollziehbar, also manchmal nicht. Aber gut, wir müssen da irgendwie durch.
Ich halte es da wie mit Pro-Bahn. Streik ist ein Grundrecht, aber es wäre ganz praktisch, wenn es eine Frist von 48 Stunden gäbe, wo man das ankündigt. Das wäre, glaube ich, allen geholfen. Und das Letzte, was wir tun sollten, ist das Streikrecht, die Axt an das Streikrecht zu legen, weil dadurch gewinnen wir alle nichts. Weil plötzlich ist dann auch die Menschen, die in Supermarkt lagern, die gerade zum Beispiel streiken, auch dann systemrelevant, weil es geht ja um Nahrungsversorgung und so Stück für Stück wird alles für systemrelevant erklärt und keine Streiks sind mehr möglich. Und dieses Fass sollten wir definitiv nicht aufmachen und uns einfach gedulden und den Druck auf die Deutsche Bahn erhöhen, dass sie mal über Arbeitszeitverkürzung redet. Weil ich finde, das ist eine Erkenntnis seit Corona oder wegen Corona, dass wir als Gesellschaft nicht weitermachen können mit irgendwie uns selbst ausbeutend. Zu viel.
Ja, genau.
Der Dezember läuft gerade so ein bisschen noch aus. Es gibt gerade Diskussionen über die Plastikbahncard, die Deutsche Bahn abschaffen möchte, wie denn Digitalisierung geht und wie sie vielleicht nicht geht. Da sind wir. Ist
vielleicht die gleiche Person dahinter, die diesen Navigator über Nacht ersetzt hat, sagt jetzt auch, Bahncard aus Plastik gibt es nicht mehr. Ab spätestens, wann ist das, Mitte nächsten Jahres oder
genau,
so?
Genau, es fängt jetzt erstmal mit den Probebahncards an, die es nicht mehr als Plastikversion gibt, was ich nachvollziehen kann. Ich bin jetzt bis immer gewundert, warum man für 3 Monate eine Plastikkarte versendet.
Ja, gut.
Wo es dann auch einen Ausdruck tun können würde. Ich glaube, dass wir nicht das Ding in den Navigator zwangsweise schieben müssen für alle. Wenn Leute einen Papierausdruck mit ihrem Barcode rumtragen möchten, sollen sie es bitte tun. Noch besser wäre es einfach tatsächlich, wenn wir mal im Jahr 2024 des Herrn dazu kommen würden, einfach die Bahnkarteninformationen mit in das Ticket zu enkodieren, dass nur noch eine Sache geprüft werden muss.
Ja.
Vielleicht kommen wir nächstes Jahr in die Zukunft der fliegenden Autos und so. Und vielleicht gibt es auch dann die Möglichkeit, wenn du ein Ticket mit Bahncard-Rabatt kaufst und in deinem Kundenkonto ist die Bahncard hinterlegt, dass einfach die Information direkt mit inkodiert wird und es nicht mehr bei der Kontrolle noch die Bahncard vorgezeigt werden muss, weil das ist halt irgendwie quatschig so insgesamt.
Ja.
Oder Blicke,
gestern,
Blicke in die Schweiz lohnen, auch insgesamt in der Diskussion mit dem Deutschland-Ticket. Vielleicht kommen wir auch auf eine nationale Lösung wie den Swisspass, wo wir nur noch eine Plastikkarte haben für den ganzen öffentlichen Verkehr.
Ja. übrigens seit gestern in der Bahnlounge endlich nicht mehr zwei Dinge hervorholen, nicht mehr Bonus-App, um reinzukommen, und Bahncard 100, um dann wirklich reinzukommen. Seit gestern ist die App aktualisiert und es gibt einen Nachweis der Bahncard in der App.
Das habe ich jetzt auch.
Steht jetzt oben drüber.
Habe ich jetzt auch gesehen. Ich habe die App seit einem halben Jahr nicht mehr benutzt, um reinzukommen. Ich bin in der komfortablen Lage einer Bahncard 100 erster Klasse. Ich ziehe mal einfach immer noch meinen Magnetstreifen durch.
Ja, so eine Bahn aus Plastik hast.
Ja.
Ja.
Die ja, sehr räudig okay. ist, Deutsche Bahn. Also, ihr habt es auch dieses Jahr geschafft, noch mehr Material an dieser Bahncard zu sparen. Ich hoffe, nächstes Jahr, wenn ich meine neue Plastikkarte bekomme, und bis dahin bezweifle ich, dass es bis dahin eine digitale Bahncard 100 gibt, dass es dort besser wird. Es tut mir leid, man zahlt ja schon eine gewisse Summe dafür. Und es wäre nicht zu viel verlangt, sich ein bisschen eine Schreibe dieser Fintechs abzugucken, die einem Karten aus Holz, Edelmetallen, Stahl, Platin, was habe ich noch alles gesehen?
Transparent.
Ja. Das ist ein Statussymbol. Und die Leute würden es schon, glaube ich, wertschätzen, wenn diese Plastikkarte ein bisschen hochwertiger wäre und so ein bisschen mehr ausdauerfähig. Also sie soll halt schon das Jahr durchhalten und nicht vorher auseinanderfallen.
Die ist irgendwie auch lieblos hässlich, ne? Also die
ja, das kommt
da drauf ist, ob man das jetzt braucht oder nicht, aber ich gucke immer so und denke mir, okay, ja, ist ja wirklich nur noch weißer Text aus schwarzem Grund ohne Design.
Richtig.
Na gut, lässt es auf hohem Niveau, aber geht besser.
Ja, in der Tat. Ja, genau. Das war also etwa unser Ausblick tatsächlich auf dieses Jahr oder Rückblick ganz genau. Ich hoffe, du, Cornelis, hattest trotzdem ein gutes 2023?
Ja, ich war an schönen Orten, ich habe tolle Züge gesehen, den ältesten Nachtzug, den ich je gefahren bin, den modernsten Zug, den ich je gefahren bin, den günstigsten Hochgeschwindigkeitszug, den ich je gefahren bin und viel, viel mehr. Also das ist schon in Ordnung, ich bin immer angekommen. Ich habe keine schlimmen Katastrophen erlebt. Im Jahr zuvor gab es doch einiges mehr, was ich hier auch erzählt habe. Nicht persönlich, aber doch im Umfeld an Zügen und Bahnsteigen. Nein, es war doch ein gutes Jahr. Jetzt, wo du mich so fragst, werde ich versöhnlich. Ich hoffe einfach, dass die Trends sich ein bisschen umkehren im kommenden Jahr und vor allen Dingen die leidigen Streitthemen irgendwie mal beigelegt werden. Ne? Insbesondere das Deutschland-Ticket.
Genau. In diesem Sinne sagen wir vielen, vielen, vielen Dank für all das Hören dieses Jahr unserer Folgen. Ich hoffe, euch hat das alles Spaß gemacht, was wir dieses Jahr produziert haben. Und wir hoffen, nächstes Jahr produzieren wir mindestens genauso viel, wenn nicht auch mehr. Und hoffen, dass wir eine bessere Frequenz, Pünktlichkeit, Folgenpünktlichkeit bekommen. Da sind wir mit der Deutschen Bahn aktuell noch auf einer Augenhöhe. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, tut ihr das einerseits dadurch, dass ihr uns hört, einfach. Ihr könnt uns sehr gerne weiterempfehlen. Tut das bitte allen, denen ihr hört und glaubt, da könnte Interesse bestehen. Ihr könnt uns aber auch die ein oder andere Münze in den Hut werfen. Alle Informationen dazu findet ihr auf bahnhelden.de/unterstützen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @bahnhelden, auf Instagram, @bahnhelden. Und sonst sagen wir bis zur nächsten Folge. Allseits gute Fahrt und einen guten Rutsch und frohe Feiertage.
Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Bahnhelden.